Du, Max?
Ja, Juvi.
Pow, puff, bam.
Puff, crash, zap.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind das Team Dachschaden, die Nerdflakes und 363 fantastische Kilometer entfernt von mir blättert der Max durch seine Comicsammlung. Oder ist es eine Manga-Sammlung? Wir werden es gleich herausfinden. Hallo, belesener Max.
Hallo, Juvi. Schön, es ist tatsächlich beides.
Nee, das geht nicht. Du musst dich entscheiden.
Nein.
Wohl.
Nee, ich werde mich nicht entscheiden.
Unsere Hörwesen möchten, dass du jetzt Stellung beziehst. Comic oder Manga?
Stellung beziehen? Ja.
Nein. Bist du Team Comic oder bist du Team Manga? Es gibt keine doppelte Teammitgliedschaft. Also ernsthaft, kann wenn du dich für ein Medium entscheiden müsstest, für welches würdest du, also wenn du nur noch eines der beiden Medien bis ans Ende deiner Tage konsumieren dürftest, welches würdest du wählen?
Dann wäre es Manga. Das kann ich auch ganz einfach begründen.
Okay, bei mir ist es Comic und ich kann es nicht begründen. Das ist eine Gefühlssache. Aber warum,
das ist okay.
Warum sind es bei dir Mangas?
Weil es unfassbar viel gibt. Also wirklich, wirklich viel. Und die Manga-Szene ist wirklich aktiv. Sowohl beim Schreiben als auch beim Zeichnen. Also da käme ich, glaube ich, ziemlich lange mit aus. Naja, ich glaube, da sind wir auch schon beim Thema, was wir eigentlich ansprechen wollten diesmal. Ne?
Das stimmt, auffallend.
Du hast es gerade schon du hast es eigentlich getan. Comics versus Manga.
Ja. Düdüm.
Zuerst, was ist eigentlich ein Comic?
Oh, das weiß ich.
Okay.
Also ein Comic ist eine Aneinanderreihung von Bildern auf Panels, mit denen eine Geschichte erzählt wird, die ohne viel Worte und vor allem mit nur ganz wenig Beschreibung der Szene auskommt.
Ja.
Oh, wirklich?
Das ist absolut richtig.
War das akkurat genug?
Ja, das trifft sowohl für Comic als auch für Manga.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch meine Beschreibung für Manga gewesen. Hm? Nur, dass der Manga anders gelesen wird.
Ja, nicht nur. Meistens ist der Manga auch farblos. Der Comic ist meistens knallbunt.
Ja, okay. Jetzt sind die ersten Berührungspunkte, die ich mit Bildpanels hatte, in Zeitschriften gewesen. Und da waren die auch schwarz-weiß.
Okay, ja, gut. Vor allem in Zeitungen, ne? Aber meistens sind sie bunt, sagen wir es so.
Ah,
das unterscheidet sie sehr, sehr, sehr deutlich voneinander. Du hast halt den Manga, der meistens in schwarz-weiß gehalten wird und noch mit ganz speziellen Werkzeugen gemacht wird, wenn er gezeichnet wird. Und der Comic, der im Normalfall sehr bunt ist.
Ganz besondere Werkzeuge, okay.
Ja, so Rasterfolien und was weiß ich nicht, alles so ganz besondere Stifte.
Aber das ist ja bei Comics auch so.
Ja, das ist richtig, aber nur für Schwarz-Weiß-Zeichnung ist das, finde ich ja schon sehr speziell.
Kommt ein bisschen drauf an, also vielleicht habe ich da den richtigen Kunstlehrer gehabt, um das nicht als speziell zu sehen, sondern eher als notwendig, weil gerade bei Schwarz-Weiß musst du ja unheimlich viel mit einer Grauschattierung und Nuancierung machen und deswegen verstehe ich schon, warum es da mehr als den popeligen was habe ich hier? Nee, eben nicht. Ich habe hier einen hier steht so viel drauf. Mikron. Ich glaube, das ist von Mitsubishi. Nee, von Sakura.
Okay. Gespülte, schön.
Aber Mitsubishi habe ich auch hier. Moment. Ich habe einige Stifte hier. Also ich bin ja so oft analog unterwegs und schreibe ja viel. Ich habe ja auch tatsächlich noch einen Papierkalender, den ich allerdings nicht als Kalender benutze, sondern eher als Oh mein Gott, das darf ich nicht vergessen. Ich muss es mir kurz aufschreiben, weil als digitale Notiz, das funktioniert nicht, ich bin zu alt. genau, Faber-Castell habe ich, Mitsubishi habe ich, Sakura habe ich.
Du hast also ein paar Schreibwerkzeuge.
Städtler habe ich, was bist du, Tombow. Wir wollen hier keine Werbung machen. Edding ist ja auch zwischen. Was bist du? Noch mehr Faber-Castell? Du bist ein Füller. Faber-Castell ist hier häufig vertreten, weil die verschiedene Spitzen haben. Oh, da ist mein CD-Marker. Ich komme noch aus
Okay.
einer Zeit, wo man gebrannte CDs handbeschriftet hat.
Ich
Und
komme da auch her, so ist das nicht.
ich wollte das auch eher den Hörwesen erklären, weil ja, das ist so der Stand der Dinge, Max. Jetzt können wir das Thema zu Stiften switchen oder du findest jetzt irgendwie wieder den Punkt. Wollen wir vielleicht mit dem anfangen, was älter ist?
Aber gerne
Historisch?
doch.
Okay.
Historisch gesehen ist älter der Comic. So ganz banal.
What?
Ja, der ist nämlich schon wirklich, wirklich, wirklich alt. Das hat man schon in der Antike benutzt. Also so basismäßig. Nicht so, wie wir es heute kennen mit Sprechblasen und so, aber so die grundsätzliche Idee von einem Comic haben wir schon in der Antike verwendet.
Ich werde jetzt, also ich meine, du hast die Frage vielleicht kommen sehen, aber ist die Bildsprache der Hieroglyphen auch eine Art Comic? Wahrscheinlich nein, aber ich bin unsicher.
Ich würde sagen, das ist eine Streitfrage, denn es ist so gesehen eine Mehrbildgeschichte, die auf verschiedenen Sachen stattfindet und eine fortlaufende Geschichte erzählt.
Also ja, ist tatsächlich so. Also wenn du
Ja?
in Ägypten in so alten Gräbern unterwegs bist, wo halt irgendwelche Übergangsriten an die Wände gemalt sind, und da sind halt trotzdem kleine Piktogramme zwischen, die halt Sprache, also die halt Bild, nee, nicht Bildsprache, die halt geschriebenes Wort
Erklären
sind.
die.
Ja, okay, also das heißt, seit der Antike haben wir,
Comics in der Basisform.
ja, aber wie wollen wir der Basisform dann einen anderen Namen geben? Weil Comic ist ja irgendwie, das klingt mir zu modern, um das in Kontext mit der Antike in meinem Kopf zu matchen. Das
Okay,
funktioniert für mich nicht.
ich habe da einen Begriff, der sehr deutsch ist.
Okay.
Mehrbildgeschichte.
Okay. Also ist IKEA ein Comic-Verlag?
Ja, und so gesehen auch, ja. Und die Anleitung für Klemmbausteine auch.
Ah, okay. Gut, also Mehrbildgeschichten gibt es seit der Antike, was ja auch irgendwie Sinn macht, ne? Wenn du Menschen
Ja.
hast, die nicht lesen und schreiben können, du möchtest denen aber erklären, wie man die Saat ausbringt und den Ochsen einspannt, dann sollte man das irgendwie aufmalen. Und
Oder von irgendwelchen Helden zu erzählen,
oder
ne? Das geht ja auch natürlich
Höhlenmalerei,
auch.
das geht ja noch weiter
Genau.
zurück. Also okay.
Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange ein Ding. Der moderne Comic hat aber dann eine Weile auf sich warten lassen. Dann dazwischen kam nämlich dann so, jetzt kommen wir nämlich zum Manga, der Manga so ein bisschen auf. Das hieß damals noch ein bisschen anders und die Urform davon hießen Turbo Sai oder so. Turbo E, Entschuldigung, Turbo E. Das sind im Prinzip also die kamen im 8. Jahrhundert bereits auf und waren so Kritzeleien, die man. Okay, in dem Fall war es eher Kristallein, die man so in so Tempeln, in Dachbalken geritzt hat. Und stellten halt so kleine, ja, waren von buddhistischen Mönchen eingeritzte Sachen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das waren nämlich so kleine Tierbilder, die halt Mönche imitiert haben. Also Karikaturen letztendlich.
Okay.
Eigentlich ziemlich knuffige Idee, ne? Und dann im El also die dann halt, ja, so richtige Zeichnungen, die auf Papier kamen, kamen dann so im 11. Jahrhundert auf. Und da gibt es nur so eine Handvoll Zeichnungen, die man einem einzelnen Mönch zuordnen kann, so die quasi der Startschuss für die Papierzeichnungen dann sind. Nämlich dem sogenannten Toba Sojo. Ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus. Dann gibt es halt so vier größere Zeichnungen, die man ihm zuordnet.
Okay.
Ja, wo wir gerade in Japan sind, können wir da auch weitermachen, denn es dauert noch einen Moment, bis beim Comic sich wieder wirklich was tut. Im 13. Jahrhundert hat man nämlich dann, das hast du gerade eben schön erwähnt, also auf Wände, hat man nämlich Tempelwände bemalt. Also in Japan. Ne? Also so große Bilder gemacht von irgendwelchen Riten, aber auch einfach nur von großen Tieren, die halt irgendwie einfach hübsch aussahen. Kleine, so, genauso wie im Prinzip wie diese Karikaturen von vorher halt auch, nur halt jetzt auf Wände. Gefolgt von hey, nochmal 200 Jahre später, dann so Holzschnitten, also die wir so, diese klassischen Holzschnitte, die wir so aus Japan so vielleicht mal kennen, also diese Bücher sozusagen, wo auch der Begriff Manga herkommt, die halt in der Mittelschicht in Japan, also in dieser Edo-Zeit, aufkamen, beziehungsweise das davor, Edo ist ein bisschen später, die halt diese Klappbücher waren, wo halt diese dicken, diese besonderen Zeichnungen drauf waren oder bis in dem Fall Holzschnitte waren, die halt Alltagssituationen zeigten, aber auch religiöse Bilder, halt wie vorher, ne, diese kleinen Karikaturen. Aber auch den absurden Humor, den wir aus Japan so kennen, bereits da schon zeigten, aber auch diesen Fäkalhumor mit irgendwelchen pupsenden Mönchen und sowas. Aber auch da natürlich schon teils erotische Bilder. Ja, weil du hattest dann natürlich Geld und dann konntest du das den Leuten natürlich entsprechend präsentieren. Das heißt, das ist dort auch schon ziemlich lange ein Ding. Jetzt kommen wir wieder etwas zu, was parallel quasi passiert ist. Nämlich, wobei 18. Jahrhundert ist 1700 noch was. Also Ende 1700, ne, irgendwie 1790 oder sowas, kam Katsushi Hokusai, ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus.
Ist egal, das wird den nicht mehr interessieren.
Ich glaube auch, ja. Ihn wird es nicht mehr interessieren.
Und wenn Leute wissen, wie es richtig geht, dann, mein Gott, jedes Hörwesen weiß doch, dass wir es nicht können mit der Aussprache und wir bemühen und so, wir machen es eh nicht richtig und Twitter wird uns schon zurechtweisen. Ich meine, Ex wird uns schon zurechtweisen.
Ja. Das ist richtig, ja. der ist so quasi der Begründer des modernen Wegs vom Manga. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass der hat so Sachen aus der japanischen Kultur aufgemalt, um das dem Westen näher zu bringen, weil da kamen die halt dann mal so langsam ran. Und hat dann halt seine 15 Bände von so Kultursachen aus Japan, die er halt festgestellt hat, also irgendwelche schönen Zeichnungen von Städten und Märkten und so, also typischen Alltagsszenen, hat er in eine Sammlung verpackt, so 15 Bände. Und hat das dann Manga genannt. Das war eigentlich ein Begriff für was ganz anderes. Und war halt keine aufeinander aufbauende Geschichte, sondern halt nur, so funktioniert die Kultur hier, so sieht's hier aus. Also das ist so das, was 1800 passiert. Das ist dementsprechend noch relativ jung, was diese Geschichte betrifft. Und dann kommen wir schon zu etwas, was parallel passiert ist. Beziehungsweise sich eigentlich gegenseitig beeinflusst hat. Nämlich, wir kommen zurück zum Comic.
Also wir sind jetzt so an der Grenze 17. bis 18. Jahrhundert.
Korrekt. Ja, ein bisschen Zeit vergeht noch ein bisschen, so Mitte 19. also 1841 im
Grunde. Und wenn du jetzt Comics sagst, da reden wir jetzt tatsächlich von dem modernen...
Ja, dem Startschuss des modernen Comics.
Okay. Aber IKEA ist viel später gegründet worden.
Ja, das ist richtig. Du musst sie nie selber zusammenbauen in dem Fall.
Ah, okay.
Da kam nämlich das Punch Magazine auf. Also Punch, das hieß nur so. Das ist ein Londoner Satire-Zeitschrift gewesen. Die hat, übrigens eine echt lange Geschichte, die hat es 150 Jahre gegeben. Muss man echt zugutehalten, also bis 92. Die haben so witzige Sachen reingeschrieben, war halt Satire, und halt angefangen, Bilder mit Text zu versehen. So ziemlich simpel. Eigentlich nur da so reingeschrieben.
Okay.
Und haben ganz große Karikaturen halt damit angefertigt.
Über so, was der erste, hat man im 19. Jahrhundert Karikaturen in London gemacht? Also ich meine, jetzt mir ist schon klar, gesellschaftliche Missstände und so weiter und so fort.
Barbarossa? Nee, nicht Barbarossa. Quatsch, was erzähl ich denn da? Ein Mann mit B. Ach, ich hätte es aufschreiben sollen. Es waren halt größere Namen dabei. Ach, ich glaube, ich müsste es nachgucken. Verzeihung. Das habe ich nicht mehr in der Hand.
Okay. Egal.
Also. Aber jedenfalls, man hat das halt sich über, wie Satire halt funktioniert, über die obere Schicht lustig gemacht und das sehr deutlich. Wichtig ist, man konnte das zu dem Zeitpunkt noch relativ gut verkaufen, denn man hatte neue Drucktechnik entwickelt, um überhaupt Bilder in Druckformat rüberzubringen.
Ah, okay.
Also war natürlich notwendig, sonst kannst du es ja gar nicht richtig vervielfältigen. Und das führte dazu, dass wir ungefähr ein bisschen mehr als 50 Jahre später so sagen würden, jo, jetzt gibt's so die ersten richtigen Comics, und zwar in Zeitungen. Und zwar hat Richard Felton Utko, ich glaube, er heißt so, oder Outcault, ich weiß es nicht genau, ein amerikanischer Comiczeichner mit The Yellow Kid die ersten Comicstrips gemacht, die in der Zeitung veröffentlicht wurden. Die haben dann damit so eine halbe Seite eingenommen. Und ja, die waren schon farbig. Hat nichts mit dem Gelben König zu tun. Entspannt euch, nicht Cthulhu, könnte man vielleicht denken, aber alles gut.
Aber das wäre dann nicht der Yellow Kid.
Ja, das wäre Yellow King.
Der war kein Kind.
Gut, wo von der Zeit her könnte es passen, ne? Jedenfalls hat dann parallel dazu ja in Japan auch so ein bisschen stattgefunden, dass die halt sich so ein bisschen weiterentwickelt haben, diese Manga-Geschichte, aber noch nicht so relevant weiter. Mhm. Also klar, man hat weiterhin diese Kulturdinge gemacht und vielleicht kleine Geschichten geschrieben, aber nicht so, wie das dann kurz danach kam. Kurz danach sind so 30 Jahre in dem Fall. Ein bisschen mehr als 30, aber ungefähr 30 Jahre. Denn da hat man sich ja dessen bedient, was dann aufkam, nämlich so in den 1920ern bis 1929, um genau zu sein, dieser Stil mit den Sprechblasen und den Comic-Panels. Das hat nämlich, ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus, Hergé, ein Franco-Belgier, mit Tim und Struppi so richtig durchgesetzt.
Mochtest du
dass Tim das und
Struppi?
Jetzt nicht so mein Riesenfall, aber das war einfach, glaube ich, nicht meins. Ich war zum Zeitpunkt, glaube ich, zu jung, um die richtig zu verstehen.
Also 1929 waren wir beide zu jung, um die richtig zu verstehen.
Das ist richtig. Als ich sie dann lesen konnte, waren die für mich nichts, sagen wir es so.
Ja.
Ne, der diesen, ich werde es wieder falsch aussprechen, Ligne Claire.
Hast du richtig ausgesprochen.
Yay! Das ist ein spezieller Comic-Stil, dieser franco-belgische.
Oh, liebe Hörer, wir sind kurzes Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Max im Vorfeld sagt, ich werde es gleich falsch aussprechen und mi macht, ihr kennt den Drill. Prost.
Langsam ist das ein bisschen bedenklich.
Bitte?
Langsam ist das ein bisschen bedenklich.
Vielleicht solltest du einfach nicht jedes Mal, wenn du versuchst, einen nicht-deutschen Namen zu sagen, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, sondern einfach durchziehen.
Ja, okay, du hast ja recht. Okay.
Wenn du gleich irgendwann versuchst, Disney falsch auszusprechen, aus Prinzip, weil auch die ja mit Mickey Mouse hart in der Comic-Schiene unterwegs waren, dann.
Ja, da kommen wir gleich
erst hin. Dann, mein Freund, dann.
Ja, ist okay.
Zieh
ist
dir
okay.
Die Hammelbeine lang, zieh ich die dann.
Wir kommen erstmal wieder nach Japan.
Okay.
Da hat man nämlich so ab den, ja, schon ab 1900, um ehrlich zu sein, die ersten Mangas für Kinder produziert. Also so, ne, Geschichten benimm dich richtig und sowas.
Was sie bei uns dann der Struwwelpeter und der Suppenkasper?
Ja, genau. Mhm. Also ein bisschen vorher, 1895 auch wieder mal.
Ist Max und Moritz parallel eigentlich ein Comic?
Nee. Also zumindest kein für uns heutzutage klassischer Comic. Das ist eine Geschichte, die mit Bildern, also die ja bloß illustriert ist.
Hm, okay.
Ja, da hast du ja so wie jetzt so Dr. Seuss Sachen oder sowas gemacht werden.
Na gut, also, sorry, ja.
Kein Problem. Manga. Also 1895, parallel zu dem Yellow Kid, gab es dann halt schon so speziell auf Jungs abgezielte ersten Mangas und dann halt 1902 für Mädchen.
Mhm.
Das immer so ein bisschen dauert, kommen wir später nochmal zu. Und dass halt auch Mädchen die Sachen bekommen. Naja. Jedenfalls waren die halt auf Kinder zu dem Zeitpunkt abgezielt und halt noch im Wesentlichen zum Lesen gedacht, weil du hattest mehr Text und weniger Bilder.
Aber wo ist jetzt das Problem, dass Mädchen Mangas bekommen haben?
Dass das immer so deutlich länger gedauert hat. Das ist der Punkt. Das finde ich wohl ein bisschen schade. Aber das kommt später auch nochmal auf.
Okay.
Ja, und dann, ja, so ab 1920, wie halt auch schon Hergé nebenbei, ja, in der westlichen Welt gearbeitet hat, gab es dann, ja, hat sich Japan auch daran bedient. Ne? Die haben gesehen, dass das gut funktioniert mit den Panels und mit den Sprechblasen und haben das einfach aufgegriffen. Mhm. Ja, warum auch nicht? Ne? Und haben das in ihren eigenen Stil verarbeitet.
Mhm.
Und haben es dann auch tatsächlich offiziell Manga getauft. Also das war, wie gesagt, vorher ein anderer Begriff für irgendetwas, aber jetzt ist, heißt diese Kunstform wirklich Manga, um sich von der alten Kunst, also diesen alten Holzschnitten und sowas, abzugrenzen.
Aber hat der Begriff Manga eine Bedeutung?
Ja, und ich konnte es auch nicht finden, bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Jetzt ist es dieses, ich habe nur diese Begrifflichkeit für diese Bücher und Zeichnungen gefunden. Mhm. Ja, so, ach, jetzt sind wir schon bei den 30ern. Uiuiuiui. Also 1930ern. Die Geschichte des Comics ist, na, speziell. Dann kommen wir nämlich zu, oh je, du hast gerade gesagt, ne? Wie war das jetzt? Disney?
Alter. Ma, du, pass mal auf. Oder wie, ja, wie die jungen Kollegen in meiner Firma sagen, Brudi, hör mal. Das musst du mir auch irgendwann nochmal erklären, Max. Was hat diese Brudi-Sache auf sich? Was will mir der Autor damit sagen, mit einem Brudi?
Ich glaube, das ist so ein Hip-Hop-Ding.
Okay, also, wir üben das jetzt mal. Sprich mir nach. Disney.
Ditz? Nee.
Für die Einschränkung, die du hast, war das gut genug. Mach einfach weiter.
Also, 1930 kam Disney ja auf. Aha. Also, und hat angefangen.
Falls ihr darüber nichts wisst, Freunde, hört euch die Folge nochmal an, es ist wild.
Es ist tatsächlich sehr wild. Ja. Also, die Disneys, aber auch andere Zeichnungen wie Prinz Eisenherz kam halt auf als Comic-Helden in dem Falle. Mhm. Und dann ein bisschen später, also in den 40ern, kam dann hier Donald Duck auf. Und das war natürlich in der Kriegszeit und naja, also ein bisschen später dann in der Kriegszeit, wurde natürlich für Propaganda genutzt und ja, schwierig, ne? Sowohl im westlichen Raum als auch im japanischen Raum wurde das halt stark dafür verwendet und hat auch diese Themen bestimmt, die dann in den Comics oder Mangas respektive dann vorkamen. Mhm. Ist halt eine Sache, Medium um Jugend zu begeistern oder irgendwie für irgendwas zu sensitivieren.
Mhm. Kann ich ganz kurz dir erklären, wo das Wort Manga herkommt?
Oh ja, bitte.
Also es setzt sich aus den japanischen Wörtern Mann für spontan, witzig, verzerrt und gar für Bild zusammen.
Oh, das ist simpel.
Aha.
Oh, danke schön.
Gerne.
Sehr gut, danke. Ja, wo war ich? Achso, ja, Propagandazwecke. Entschuldige.
Du, alles gut. Ich wollte nur kurz diese Wissenslücke schließen, weil ansonsten gehen die Hörer irgendwann dumm ins Bett oder wann immer ihr diesen Podcast hört.
Ja, stimmt wohl. Hat halt dazu geführt, dass dieses Manga-Ding sich als eigene Sache entwickelt hat, weil man sich halt vom Westen abtrennen wollte. Mhm. Die haben einen ganz gezielten eigenen Stil entwickelt, den wir auch heute so gesehen noch kennen in der Art. Mit ganz verrückten Robotern und so Krams. Also die haben sich das damals schon überlegt mit irgendwelchen Panzern, die sie verwandeln können und was weiß ich nicht alles. Also ganz, ganz großes Ding auch damals schon. Während halt im Westen dann 1938 Superman aufkam. Und dann ein bisschen später die beiden großartigen Leute Jack Kirby und Stan Lee ja, das Golden Age der Comics eingeleitet haben. Also die haben, wichtig übrigens zu dem Zeitpunkt, als diese Propagandadinge aufkamen, wurden Autoren und Zeichner im Westen getrennt. Also das heißt, die Leute haben nicht mehr ein Werk als einzelne Person gemacht, sondern eben der Autor hat geschrieben, das muss dann drin vorkommen und der Zeichner hat gesagt, alles klar, ich guck mal, was ich draus mache.
Teile und herrsche.
Mhm, genau.
Ja.
Hat er wahrscheinlich auch irgendwelche Vorgaben entsprechend bekommen, dass halt irgendwie vorkommen muss.
Der Propagandaapparat ist in der Zeit in allen Teilen der Erde massiv gewesen.
Richtig, ist in Japan nicht anders. Die haben eine eigene Behörde dafür gegründet und alle japanischen Mangaka, so heißen die Zeichner, unter sich vereint und gesagt, das müsst ihr jetzt irgendwie veröffentlichen.
Ja.
Ne, so, da sind auch in den 40ern sind dann auch so Größen entstanden wie Astro Boy, dieser Roboter mit den Fliegebeinen und sowas. Und Kimba der Löwe und Ribon no Kishi, was eine Mädchenabenteuerserie ist.
Hm.
Soweit ich weiß, ist das nicht im Westen veröffentlicht worden. Zumindest jetzt, vielleicht jetzt schon, aber damals nicht. Mhm. Passt parallel eben bei bei den Comics zu den ganz klassischen, ja, Comics, wie sie jetzt kennen, führte, ne? Also zu unseren Superhelden wie den DC-Comics, mhm. also Batman und Superman.
Ja, ja, die Marvel- und DC-Schiene hat sich in der Zeit ja entwickelt, also.
Genau, ganz, ganz genau. deutlich. Und hat auch Charaktere massiv nach und nach verändert. Also, ne, so ausgeprägt von Batman, der anfangs noch eine Pistole benutzte, bis hin zu, dass er eben genau das nicht mehr tut.
Ja, aber das macht ja auch Sinn. Also ich meine, wenn du dir eine klassische Manga-Reihe anguckst, die irgendwie über 50 Jahre geschrieben wurde, da hast du ja auch eine Entwicklung drin, weil anders geht's ja auch nicht.
Das ist auch richtig,
ja,
richtig.
Und das ist ja auch mit Comicfiguren auch nicht anders. Ich meine, irgendwann haben die Comiczeichner oder Comic-Autoren zu dem Kniff gegriffen, dass sie multiple Universen mit verschiedenen Erden aufbauen, damit sie halt Konflikte immer wieder in anderer Art verwurschten können, weil halt irgendwann der Stoff auch einfach ausgeht. Also diese Fülle sowohl Mangas als auch Comics, die es auf dem Markt gibt. Also du hattest das ja eingangs geschrieben, dass du dich, nicht geschrieben, sondern erzählt, dass du dich für Mangas entscheidest, eben weil das so unfassbar viel Content ist. Den kriegst du ja auch und ich wünsche dir, dass du weit über 100 wirst und dabei noch gesund bist. Aber den würdest du auch mit 120 noch zukünftig 120 super fitten und gesunden Jahren nicht konsumieren können.
Das ist absolut richtig, ja.
Genau, und das ist mit Comics ähnlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass du einen guten Punkt hast, dass, also Mangas, also Comics sind schon bekloppt, ohne Ende. Aber sie folgen immer noch so einer etwas erwartbaren Prämisse. Also ich sag mal, zum Beispiel, wenn du die Captain America und Co. in einer zombifizierten Welt hast, wo die tatsächlich zu Zombies werden. Also die Marvel-Helden werden Zombies. Das ist eine Prämisse, die war total irre. Oder Sin City als Comic oder Watchmen ist auch großartig. Neue Prämissen, aber irgendwie immer eine erwartbare, regelbehaftete Welt. Und also ich weiß nicht, warum ich gerade an One Punch Man denken muss. Es ist nicht das ist nicht das Irrste, was ich kenne.
Das ist schon ziemlich gut, ja.
Aber also nur für die Hörwesen, die es nicht kennen. Also ist jetzt eine super kurze Zusammenfassung. Puh, ich glaube, die reicht trotzdem. Bei One Punch Man geht's um einen Typen, der so hart trainiert, dass er mit einem Schlag jeden außer Gefecht setzen könnte und kann. Und der hat halt so einen Trainingsplan von, ich weiß nicht, Ich bin gerade nicht sicher, bitte nicht schreiben, wenn es nicht die ganz korrekten Zahlen sind, aber so, weiß ich nicht, 1000 Sit-Ups am Tag, 1000 Liegestütze am Tag, 1000 Kilometer laufen, also irgendwie so eine komplett crazy Trainingsroutine. Und der wird dann halt der stärkste Mensch, ja, ne? Durch die Routine.
Ja.
Genau, und das sind halt so Prämissen, das würdest du in so einem klassischen Comic, glaube ich, würde das nicht funktionieren.
Nee, das ist richtig. Das ist die Comic-Helden noch zu sehr normal.
Muss man ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, also das ist jetzt einfach nur, das ist ein abgedrehter Manga, aber das ist noch lange nicht der.
Das ist nicht das Absurdeste.
Genau, und wir bewegen uns ja nur im kinderfreundlichen Manga-Bereich. Mhm. Wir gehen ja nicht in die Ecke, über die wir wirklich nicht reden möchten, weil das Internet ist schlimm genug. Ich möchte nicht noch dazu beitragen, das Internet noch schlimmer zu machen. Liebe Kinder da draußen, das Internet ist ein schlimmer, schlimmer Ort. Bleibt immer da, wo das Licht ist, und wenn einer sagt, klick den Link nicht an, klick den Link nicht an.
Das ist eine weise Entscheidung. Nee, die Ecke lasse ich auch ganz bewusst aus. Also das ist zwar ein Teil der Geschichte, aber das habe ich vorhin ja kurz angeschnitten.
Genau.
Erotische Dinge passieren nun mal. Das ist nicht auszubleiben. Es gibt ja bei den Comics genauso.
Ja.
Das ist einfach eine parallele Entwicklung, immer.
Genau.
Jetzt sind wir schon tatsächlich so Anfang der 50er.
Was?
Ja. Da ist bei den Comics im Wesentlichen DC bildet sein Universum langsam aus. Mhm. Marvel genauso. Ich glaube, Dark Horse war da noch kein Ding, die kam ein bisschen später.
Nee, Dark Horse kam später.
Aber ne, die bilden langsam ihre Universen aus und die zweite Geschichte, die dritte Geschichte und so weiter. Und in Japan dachte man sich, weißt du was? Wir machen Dinge, die entspannender sind, so Sci-Fi-Themen, also irgendwie raus zu den Sternen, irgendwelche, ne, irgendwelche Raumschiffreisen, Alltagssachen, irgendwelche Schulgeschichten oder sowas. Oder klassische Abenteuer, also die Schatzinsel, ne, umgesetzt als Manga. Natürlich auch romantische Geschichten und Abenteuer, so romantische Abenteuergeschichten, die dann ganz gezielt auf Mädchen abgerichtet waren. Mhm. Ja, das ist so die 50er. Ja, dann kommen wir, das ist tatsächlich ein kurzer Sprung, hey, direkt in die 60er, da geht's bei den Comics wieder ein bisschen ab, kommt die erste Welle der richtig größeren neuen Universen und wieder ein ganzes Paket an neuen Charakteren. Ich glaube, die X-Men ist da aus dem Zeitraum.
Mhm. Ich meine auch, bin gerade nicht ganz sicher, aber
ist auch wieder so, da kommt das sogenannte Silver Age der Comics.
Genau, ja.
Mhm. Ich glaube, da kamen die X-Men auf.
Ja,
das müsste so.
Ich habe ja den Verdacht, dann, ganz kurz, dass der Begriff Silver Age daherkommt, weil wahrscheinlich Stan Lee irgendwann in den 60ern sein erstes graues Haar entdeckt hat.
Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Jack Kirby vielleicht beim Zeichnen genauso.
Ja, genau.
Dann kommen wir tatsächlich auch in die 70er. Ja, wir sind relativ zügig jetzt. In einem großen Schritt geht's vorwärts. In den 70ern ist das die Comicwelt weiterhin, die wird immer bunter und immer bessere Zeichentechniken und so, ne, im besten, es werden immer bessere Fähigkeiten entwickelt in dem Bereich.
Mhm. Wann sind eigentlich die ersten Graphic Novels auf den Markt gekommen im Comic-Bereich, weißt du das?
1990.
Okay, also so spät.
Ab da waren die Dinge. Mhm. Okay. Die kann man es da.
Dann will ich gar nicht vorgreifen, entschuldige bitte.
Überhaupt kein Problem. In den 70ern passiert in Japan ein bisschen mehr. Wir haben ja schon mitbekommen, ey, so ab den 50ern fing das an, dass die, ne, so 20 Jahre lang wurden Mangas an Jungs und Mädchen ausgegeben. Und so mit 20 Jahren fingen dann auch die ganzen Mädchen an zu zeichnen. Mhm. Und haben angefangen, neue Geschichten, neuen Geschichten und neuen Arten zu erzählen, den Markt zu verändern. Mhm. Ne, neue Erzählstile, neue Blickwinkel. Finde ich super. Mhm. Das ist wirklich eine coole Sache. Also dann kamen dann so Sportmangas auf, wie Volleyball, so Mila und sowas, Mila Superstar. Das sind so aus diesem Zeitraum. Auch in den 80ern ging das halt so weiter. Dass sich halt die Erzählweise geändert hat.
Merkt man eigentlich an den Entwicklungen auch die jeweilige Nachkriegsentwicklung in den Ländern? Weil Japan ging es ja in der Nachkriegszeit technologisch, also die haben ja echt Sprünge gemacht.
Ja. Mhm. Das stimmt, das merkt man natürlich sehr deutlich. Gerade auch was, und dann gesellschaftlich hat sich Japan auch sehr schnell dann verändert. Ne? Also die haben ja sehr schnelle Sprünge gemacht in kurzen Distanzen.
Ja.
Und das merkt man auch in diesen Manga-Sachen. Also auch in der Popkultur sieht man es halt sehr deutlich. Okay. In den 50ern war es noch sehr klassisch verteilt, also in die Shoujo-Manga, das sind die jungen Mangas. Und die Shonen, Entschuldigung. Shonen sind die jungen Mangas und die Shoujo sind die Mädchen-Mangas. Und das war noch sehr, sehr klassisch. Ne? Und dann hat sich das natürlich, die Märkte haben sich natürlich irgendwie schon gehalten, aber die Erzählweisen haben sich dann halt nach und nach weiter verändert. Mhm. Eben, weil Frauen in die Berufe kamen und das verändert haben. Und halt neue Erzählweisen mitbekommen haben. Und das ist richtig
gut. Und das ist, glaube ich, in Japan auch, also das Thema Gleichberechtigung, was Beruf anging, war in Japan, glaube ich, auch viel früher präsent als in den USA.
Das ist tatsächlich eine Sache, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Aber ja, ich glaube auch. So dass sich in den 80ern, hey, wir haben Comics, beziehungsweise haben wir dann die Verbreitungswege, die sich ein bisschen verändert haben, dann kamen bei den Comics dann die Cartoons auf. Max,
ich weiß, ich greife wahrscheinlich schon wieder vor, aber ich warte die ganze Zeit darauf, dass du irgendwann mal was von Dragon Ball erzählst. Kommen wir noch zu Dragon Ball? Ich wibbel mit den Füßen,
ja, da komm ich gerade hin.
Das du hörst. Echt?
Da kommen wir gerade hin.
Ich möchte nicht mehr warten.
Und in den 80ern kommen wir nämlich genau dahin. Da kamen bei Mangas nämlich die tiefgründigeren Sachen auf. Also sowas wie Ghost in the Shell und Akira. Mhm. Also wo es um Technik und Leben, was ist das eigentlich und so. Ne? Wie verbindet sich das? Also Japan ganz deutlich mit Techniknationen sehr weit vorne.
Schon. Also gerade Akira geht ja schon total in die Wortfindungsstörung, ne? Der Sci-Fi-Autor, der die Roboter gesetzte Stanislaw Lem?
Asimov.
Asimov, wie komme ich auf? Lem ist eins seiner Bücher. Genau, Asimov. Das geht ja, also gerade Akira geht ja sehr in die Richtung, wie Asimov mit seinem Gedankenspiel, was passiert eigentlich, wenn ein Roboter, ich sage jetzt mal plump, den Turing-Test besteht, und wie geht die Gesellschaft damit um? Ghost in the Shell ist da, glaube ich, relativ ähnlich. Und das finde ich total spannend, weil das haben die, ne, Disclaimer, sehr persönliche Meinung, das haben die großen Comichäuser mit ihren DC und Marvel-Universen nicht wirklich ausreichend beleuchtet, finde ich. Also das ist,
Da würde ich dir durchaus
ja, also
zustimmen.
es gibt
Es
natürlich,
ist.
wie immer, wenn du eine halbe Million an Comic-Figürchen hast, die entwickelt werden, gibt es natürlich auch den Androiden, der Bewusstsein entwickelt.
Cyborg zum Beispiel.
Ja, aber Cyborg hat da, glaube ich, eine etwas andere Geschichte,
Ja,
weil
stimmt.
das ist ja andersrum. Also das ist ja ein Mensch, der über Maschinenteile zum, da stellt sich die Frage,
Roboter
ist der
Cyborg
denn
hat,
noch
ja.
Mensch oder nicht? Aber
Genau.
Akira ist ja von vornherein nicht als Mensch. Also das ist ja kein menschlicher Körper, der umkonzeptioniert wurde, sondern
Das stimmt
das ist
wohl.
ein nichtmenschlicher Körper, dem ein menschliches Bewusstsein gegeben wird.
Was bei Ghost in the Shell übrigens auch der Fall ist. Also die ähnliche Prämisse, nur andere Auswirkungen bei beiden.
Genau, und ich finde es, also was ich mit dem Sermon eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das total interessant finde, dass die Mangas an der Stelle ein viel tieferes Spektrum beleuchten. Und ich glaube, ich fange gerade an, meine Anfangsentscheidung Team Comic ein bisschen zu ändern. Während ich das sage, merke ich, dass Mangas doch irgendwie, wenn die einzige Bildbezugsquelle sind, also Panelbezugsquelle sind, sehr viel, naja, interessant.
Ja, das mag daran liegen, dass schon ziemlich früh klar war, dass Comics, also Comics wurden relativ zügig auf Kinder oder auf Jugendliche zugeschnitten, während Manga von vornherein auch auf Erwachsene auch zugeschnitten war. Was man gerade in den 80ern sehr deutlich sieht, weil Akira und Ghost in the Shell sind nichts, was man so mit 10, 11 versteht oder sehen sollte.
Richtig.
Ne, während, also mit 16 kann man anfangen, es nachvollziehen, würde ich mal überhaupt, so ungefähr. Vielleicht irgendwas in dem Dreh halt, ne? So sagen kannst, was ist das überhaupt, wenn du überhaupt die Gedanken dazu machen kannst. Und was dann aber parallel nicht fehlen darf, ist etwas viel leichtherzigeres: Dragon Ball. Das ist genau aus den 80ern. Akira Toriyama, der Anfang des Jahres leider verstorben ist, hat dort seine weltbewegende, muss man ehrlich sagen, weltbewegende Manga-Serie gestartet. Also. Es geht übrigens heutzutage noch weiter. Er hat sie dann vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren in andere Hände gegeben, was sehr ungewöhnlich ist. Weil sonst ist das immer Autor und Zeichner eine Person, ne, beim Mangaka. In dem Falle hat es dann weitergegeben, weil er war zu dem Zeitpunkt auch schon was älter. Und hat eben gesagt, alles klar, ich mache jetzt diese Geschichte von Sengoku. Also eigentlich, im Manga heißt der Son Goku. Müsst mich jetzt nicht mit irgendwas bewerfen, sondern von dem Affenkönig aus dem chinesischen Raum hat er neu interpretiert und die Dragon Balls dazu gepackt und solche Sachen. Also die Reise nach Westen heißt es, glaube ich.
Ganz toll. Dragon
Und
Ball
hat
ist
halt
super.
eine Dragon Ball ist super witzig vor allem.
Aber wenn man sich irgendwann mal den Anime anschaut, liebe Hörwesen, es gibt Guides im Internet, die
Ja.
euch sagen, welche Folgen ihr überspringen könnt. Es hat wirklich Sinn.
Also, Animes übrigens, also um das mal kurz anzusprechen, das hatte ich eigentlich gar nicht so richtig gemerkt. Anime ist so das Gegenstück zum Cartoon, ne? Also der animierte Manga. Da ist auch ein ganz besonderer Punkt. Die Anime sind teilweise, das ist nämlich wichtig, wenn wir überspringen, die Anime waren teilweise schneller fertig als die Mangas, also als die Kapitel der Mangas geschrieben wurden
Ist
und
das so ein
gezeichnet
Game
wurden.
of Thrones-Ding?
Nicht ganz. Deswegen haben sie, also, ja, nicht, nee, nicht so wirklich. Die haben ja tatsächlich weitergeschrieben. Deswegen hat es teilweise so komische Folgen gegeben, wo du dir dachtest, was soll denn das? Warum hat er denn jetzt 5 Minuten rumgebrüllt?
dann vorher ein Recap gegeben, was in der letzten Folge passiert ist. Dann haben sie 5 Minuten angebrüllt und dann 2 Minuten irgendwas passiert. Dann wieder 5 Minuten angebrüllt und dann was in der nächsten Folge geschieht. Dragon Ball. Mhm. Kurz zusammengefasst. Ja, das war der Grund,
weil sind einfach episch im wahrsten Sinne.
Vor allem ist in dem einen Schlagabtausch passiert und dann passiert erstmal wieder nichts. Ja. Das war der Grund, weil der halt mit dem, weil Akira Toriyama nicht mehr im Zeichnen hinterherkam. Das heißt, die mussten den Anime länger zeichnen, als er eigentlich war. Die haben den halt gefüllt. Das Phänomen der Filler. Mhm. Ganz, ganz komische Sachen zustande gekommen. Das ist der Grund, warum später Dragon Ball Super aufkam. Ich glaube 2018 oder so. Dragon Ball Super hat diese ganzen Filler-Folgen rausgeschmissen und ist massiv eingedampft. Ich glaube von 300 oder 400 Folgen auf 90. Mhm. Also man merkt einen krassen Unterschied und hat einen modernen Zeichenstil verpasst.
Okay.
Das war so die Übergabe von Akira Toriyama an den neuen Schreiber und Autoren.
Voll gut.
Absolut. Ja. Also das hat auch heute noch weiterhin, wie gesagt, seine Berechtigung, Daseinsberechtigung. Wobei manche Animationen nicht so geil waren. muss ich echt kritisieren. Die sahen immer echt sehr komisch aus.
Max, wir müssen ein bisschen auf den Tacho drücken.
Ich wollte gerade in die 90er kommen und damit eigentlich zur aktuellen
Zeit. Okay.
In den 90ern, ich habe es vorhin schon angesprochen, kamen die Graphic Novels auf. Also im Prinzip erwachsenere Comics. Mhm. Mit mehr Einbildseiten, wo du halt größere, düsterere Arten zu erzählen hattest letztendlich.
Ja, nicht nur das, also Graphic Novels erzählen halt auch tatsächlich mit den Bildern ganz andere Geschichten. Also die Qualität ist ganz anders als bei einem Comic. Du hast tatsächlich Hintergründe in den Bildern, du hast Tiefenschärfe in den Bildern. Es wird viel über Farben gearbeitet. Also das sind wirklich, Graphic Novels sind kleine Kunstwerke. Also natürlich auch Comics sind eine Kunstform, aber die Graphic Novel ist nochmal was anderes. Das ist quasi, wenn du irgendwie einen diese alten Schwarz-Weiß-Filme hast, die halt so Klasse haben und eine Humphrey Bogart, der irgendwie sexistisch seiner Uschi sagt, bla bla, bla 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 bla.
Bla bla bla.
Sie sagt,
bla bla.
Das ist der Unter, also ne, und dann hast du halt einen, weiß ich nicht, Marvel-Actionfilm.
Ja.
Das ist der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel. So nicht der Sexismus, ja, sondern die Kunst.
Okay, ich glaube, das ist eine wichtige Einschränkung, ja.
Ja,
in den 90ern hat sich halt eben auch neue Vertriebswege ermöglicht, ne, für Comics. Mhm. Also dann kam halt das Internet auf, was zu Webcomics geführt hat. Ne, die halt so, weiß nicht, hier so Sachen wie nicht lustig ist ein Webcomic. Das ist dann wieder ein Panel bloß mit einem kurzen Text, manchmal auch gar keinem Text. Mhm. Oder den typischen drei Panels versehenen Webcomic, der halt einfach nur eine kurze Story erzählt.
Garfield.
Wie Garfield, genau. Wie Garfield. Und dann eben nach und nach diese Möglichkeiten erweitert hat. Und halt wieder zu neuen Cartoon-Serien geführt hat, also Web-Cartoons und sowas. Sowas wie Haspin Hotel, übrigens großartige Serie. Mhm. Also die ist aus einem Webcomic entstanden und dann cool geworden, also groß, richtig gut. Mhm. Während das bei Mangas ein bisschen anders gegangen ist, dann ging das, eigentlich ist es wie klassisch gewesen, also diese Sammelbände, die sich so zusammen, wie wir sie so kennen, die du halt überall in jedem Buchladen kaufen kannst, die du andersrum liest, japanische Leserichtung halt. Und das ist immer noch vorhanden, aber es hat sich so einzelne Kapitel kriegst du jetzt online, weil irgendwelchen bei den Verlagen oder irgendein Sammelverlag, der das irgendwie sich zusammengesucht hat, so wie quasi wie Netflix, nur halt dann für Mangas, für einzelne Reihen und so. Und das ist nicht ganz so krass digital gegangen, muss man so sagen. Da ist die Anime-Schiene größer geworden. Und eine andere Form, die sich so mehr in den 2000ern, zumindest bei uns, ausgeprägt hat, die gar nicht so lange gelaufen ist, ist Sammelbände quasi von verschiedenen, quasi so Manga-Magazinen, wo halt verschiedene einzelne Kapitel von den Mangas drin waren, zum Beispiel Naruto, dann Yu-Gi-Oh! Und was weiß ich nicht alles. Mhm. Das war bei uns die Banzai, so 2001 bis 2005, das lief so als jung, das war so das Gegenstück zum Shonen Jump, das ist das japanische Jungen-Magazin, was immer noch läuft, schon seit Ewigkeit, ich glaube seit Mitte der 70er, und auch immer noch ganz aktuell immer wieder die aktuellsten One Piece Sachen mit raushaut. Also das ist das große Ding. Mhm. Und auch Dragon Ball und Naruto und so, alles da drin. Und das, also Banzai war das deutsche Gegenstück dazu. Lief halt nur 4 Jahre. Naja, 5. Während das Mädchenmagazin von 2003 bis 2012 lief, vom das ist die Daisuke gewesen. Das meinte ich eben mit laut immer ein bisschen länger. Aber das ist sehr viel erfolgreicher gewesen, wie wir gerade hören. Und ist auch jetzt eigentlich immer so ein verbreiteter bei Mädchen. Okay. Was nicht verkehrt ist, ne? Ist einfach nur Erzählweisen sind da entsprechend.
Ja. Okay, dann Max, ich hätte einen Vorschlag. Gerne. Also ich, du hast ja eine Fun-Fact-Recherche gemacht über Godzilla. Godzilla, okay. Warum hast du Japan angegriffen? Das ist ja eigentlich so im Manga-Thema super. Und ich würde sagen, also wenn wir mal gucken, wie lang die Folge mittlerweile ist, dass wir wirklich hier einen ganz harten Cut machen müssen. Und wir benutzen jetzt deine Erklärung, warum Godzilla ausgerechnet Tokio angreift, um damit den Übergang in die nächste Folge zu gestalten, und werden heute eine werbefreie Folge machen. Okay. Weil wir haben noch keine Zeit.
Ich muss gestehen, es ist ein bisschen ein Downer, aber es kam heute halt auch schon auf. Warum hat Godzilla Japan angegriffen? Mhm. Also beziehungsweise Tokio, um genau zu sein. Es ist ein ziemlich ernster Hintergrund. Letztendlich ist nämlich Godzilla die Verkörperung der Atombombe, die auf Nagasaki und so niederging. Mhm. Denn Godzilla ist ein Godzilla-Saurus und der hat diese atomare Energie in sich angesammelt, die er wohl im Bikini-Atoll gesammelt haben soll und so. Und ist wütend. Also das ist die Basis davon. Es ist wütend und will Dinge kaputt machen.
Die Behörde, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass es so einen traurigen Hintergrund hat, unseren ernsten.
Es ist wichtig, das hat sich auch ein bisschen verändert. Der erste Film war halt noch so das große fiese Monster und Traumabewältigung, während dann die Filme danach deutlicher machten, hey, die Beziehungen haben sich verbessert, Godzilla ist jetzt ist immer noch ein Monster, aber ist jetzt mehr so Beschützer der Erde gegen irgendwelche riesigen Monster aus dem All. Weil sich auch die Beziehung zu atomarer Energie verändert hat, ne? Und die Beziehung zu den USA.
Vorschlag? Verändert hat. Das klären wir in der nächsten Folge.
Oh, aber gerne.
Sehr gut. Also, liebe Hörwesen, ihr wisst schon, worüber wir nächste Folge reden. Über
Godzilla.
Genau, Godzilla und seine Freunde. Also wir gucken uns quasi an, wen Godzilla zu seiner Teeparty einlädt und wie das so läuft. Ihr wisst, ihr könnt uns schreiben, podcast.nerdflex@gmail.com, at Nerdflex, X, Insta, Threads und so weiter und so fort. Im Moment ist unsere Social-Media-Abteilung ein bisschen schläfig wegen Frühjahrsmüdigkeit und Urlaub. Please excuse that. Dann würde ich sagen, Max,
Juhi.
Es war super. Vielen, vielen Dank. Das war so viel Input, dass ich hier sitze und tatsächlich so ein bisschen denke, warum habe ich gefragt, ob du es mir erklären kannst? Es ist so viel. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass unser nächstes Thema auch ähnlich rauchende Köpfe geben wird. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich wünsche dir einen zauberhaften Abend. Wir sehen uns.
Ja, auf Wiesbaden.
Ist nicht weit weg von hier. Und liebe Hörwesen, lasst es euch gut gehen und bis zu 14 Tagen, ne?
Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.